Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefühlte Fakten. Nimmt auf?
Es nimmt auf, Tage.
Sehr gut.
Wir sind live.
Über 100 Folgen und immer noch jedes Mal funktioniert die Technik. Mal gucken. Ja, wir sind live und wir sind heiß. Für eine
vor
neue
allem
Folge
heiß.
Gefühlte Fakten. Ja, es ist wieder wahnsinnig warm, aber was soll's.
Es ist schwül vor allem. Ich finde Hitze gar nicht so schlimm. Also diese Sahara-Hitze, damit komme ich irgendwie klar.
Ich habe ja nichts gegen Hitze.
Aber. Genau. Also gegen manche Hitze, gegen diese schwüle Hitze.
Ich sag ja nicht alle Hitze. Genau. Ich sag ja nicht jede Hitze.
Verallgemeiner das ja nicht.
Aber ich meine, manche Hitze schon.
Diese schwüle Hitze, die unserer Hitze den Arbeitsplatz wegnimmt.
Und ich meine, es ist ja, es kann sich ja jeder, also leben wie er will, ob man jetzt schwül ist oder nicht.
Ja.
Es soll halt, diese Hitze soll halt nur nicht in meiner Anwesenheit schwül sein. Weißt du, wie ich es meine?
Mich soll
die kann
nicht
ja privat schwül sein.
Mich soll die nicht anschwülen, die Hitze. Dann geht's.
Sehr gut. Hätten wir das auch einmal direkt
Gott, geht das?
Abgehakt. Ja, es ist ja offensichtlich ironisch gebrochen. Ja. Ich glaube, jeder kennt uns gut genug, um zu wissen, was unsere echte Haltung ist. Nämlich, dass wir Hitze mögen. Egal in welcher Form. Aber ja, es ist schwül und es ist warm.
Ja, ich finde diese Schwüle halt wirklich so, dieses, dass man nicht richtig atmen kann. Dass so ein richtiger, so ein Tropenfilm auf der Stadt liegt. Das finde ich so eklig.
Ja, mir ist auch aufgefallen, dass es wirklich Hitze in der Stadt ist noch was ganz anderes.
Ja.
Weil es ist so richtig, man merkt richtig, wie die Hitze vom Beton irgendwie aufgesaugt wird und überall so künstlich ins Gesicht geschossen und die ganzen Abgase. Es ist wirklich, Stadt ist so widerlich.
Es gibt auch so wenig grüne Oasen irgendwie in der Stadt. So.
Wobei in Köln gibt es schon sehr viele Parks, finde ich. Aber
ja?
Sobald man im Park ist, da darf man nicht dran denken, dass man mitten in Köln ist, weil sofort, sobald man daran denkt, hört man die Autobahn, weil immer irgendwo eine große Bundesstraße in der Nähe ist und dann ist die ganze Idylle weg.
Ich war in meinem vorletzten Urlaub, gefühlt 2004, war ich in Nizza und die haben überall mitten in der Stadt, also klar, die Stadt ist am Meer und so, aber die haben mitten in der Stadt überall so Wasserspender, aber nicht solche, an denen du trinken kannst, sondern solche, die so Wassernebel versprühen. Und dann,
einfach zur Erfrischung.
Zur Erfrischung. Du läufst da durch und denkst so, ah, oh, es ist wie so eine Axt-Werbung.
Ja, gab's das wirklich oder hat einfach jemand sehr hart genießt vor dir? Oh, diese Wasserspender sind geil, oder? Welche Wasserspender, ja, Christian? Geil.
Gesundheit, wo ist denn Wasserspender?
Ja, ich finde Wasserspender, egal. Über Wasserspender
sprechen wir
und
gleich.
Weitere sprechen wir gleich in Folge 101 von Gefühlte Fakten. 101 Gefühlte Fakten. Nee, ich wollte einen Dalmatiner-Gag machen. Egal. Los.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, ja, dass stimmt. Ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachrichten anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen.
Aber die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein. Gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten.
Ja.
Das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber.
Musst du auch. Du musst dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge und dann schlägt dir Clark Angebote vor.
Ja.
Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. 101 gefühlte Fakten, das wäre der Gag gewesen.
Das wäre der Gag gewesen. Haben wir nicht auch letztens drüber geredet, dass so ein neuer Film rauskommt, mhm, über diese Cruella de Vil?
Genau, und ich habe den Film nicht gesehen, ja, aber ich habe was gemacht, was ich häufig mache. Ich habe eine Meinung dazu, ich habe einen Wikipedia-Artikel gelesen. Das mache ich oft auch bei Horrorfilmen, weil ich kann Horrorfilme nicht gucken. Dabei finde ich die eigentlich super spannend.
Weil die ab 12 sind.
Weil ich darf es rechtlich gesehen nicht gucken. Alles ab 16 darf ich nicht sehen.
Ja.
Aber vor allem auch, weil ich kann dann wirklich nicht gut schlafen. Und ich habe einfach, das gibt mir einfach nichts.
Ich kann auch keine Horrorfilme gucken, wenn es schon dunkel ist. Belly und ich gucken manchmal so dann um 11 Uhr, weil ich mag Horrorfilme, sondern wir gucken dann um 11 Uhr vormittags einfach, dass es dann noch lang genug hell ist, dass man sich wieder beruhigt, gucken dann so einen Horrorfilm.
Ja, nee, ich kann das nicht, mich verfolgt das, also ich krieg dann nur Angst. Dabei sind Horrorfilme, also Horror als Genre ist, glaube ich, massiv unterschätzt, was das Potenzial für Geschichtenerzählen angeht.
Ja.
Weil man da in so einem subversiven, unbewussten Level irgendwie Geschichten erzählen kann, dass bei guten Horrorfilmen zumindest, glaube ich, immer sehr viel, sehr Profanes erzählt wird. Also Midsommar zum Beispiel habe ich nicht gesehen.
Hast du nicht gesehen?
Ich habe eine Zusammenfassung auf YouTube geguckt, das hat mir schon gereicht.
Ja. Der, glaube ich, spielt irgendwo in Skandinavien, ne?
Genau.
Und es geht um diese, also ich habe mir ja geguckt, es geht um diese Lebensgemeinschaft an Leuten. Also
es ist eigentlich ein Kult. Und genau, es geht um Trennung und das Ende einer Beziehung.
Ja, es geht in der B-Story, also in der Handlung, die drunter liegt,
genau,
geht es um die Trennung und um eine toxische Beziehung und so. Aber in der A-Handlung wird einfach gemetzelt und geopfert.
Es geht so. Also wenn du es vergleichst mit so Slasher-Filmen, sterben ja nur ein paar Menschen
für einen Horrorfilm. Ja, aber wie die sterben.
Natürlich, mega geil und mega beängstigend.
Und was ich immer lustig finde, ist, man kennt ja vielleicht dieses Filmplakat von Midsommar, wo die Protagonistin mit so einem Blumenkranz drauf ist. Und der ganze Film ist ja so. Es ist ja
super
wahnsinnig hell
Film
und glücklich und so. Und das ist ja der Kontrast dann zu diesem Gemetzel. Aber wenn man sich nur die glücklichen Szenen anguckt, ich habe letztens auf Instagram ein paar Hochzeitsfotos gesehen, die waren so.
Ja.
Also ganz, ganz oft denke ich mir so, okay, ihr wisst nicht, was ab Midpoint passiert bei eurer Hochzeit.
Ja, vielleicht auch ganz geil als Projekt, so bei Horrorfilmen, die so umschneiden, dass einfach glückliche Filme sind, dass man so die ganzen, einfach nur die Sexszenen aneinander schneidet und so. Und einfach aus einem bestimmten Film einfach vier Freunde, die in einer einsamen Hütte im Wald eine geile Zeit haben, machen. Oder bei Midsommar, das sieht teilweise aus wie ein Wes Anderson-Film.
Es sieht so krass aus.
Das ist, so bin ich da auch hängen geblieben.
Das ist ja von dem gleichen Dude, der auch Heritage gemacht hat.
Ja.
Auch kein Film, den ich jetzt unbedingt bei einem Familienabend gucken würde.
Ja, aber ich kann alle Horrorfilme nicht gucken. Also bei Midsommar bin ich beim Zappen hängen geblieben und habe gedacht, oh, sieht ganz cool aus.
Wie
und dann,
beim Zappen,
oh shit.
Wo lief?
Ich habe Fernsehen geguckt.
Der lief im Fernsehen?
Der lief im Fernsehen.
Dann war der geschnitten wie Hölle.
Weiß ich nicht.
Der läuft nachts nicht.
Wenn nachts sexy Sportclips laufen dürfen, dann darf doch auch ein Horrorfilm laufen.
Nee, der nicht. Das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, der brutalste Film, den ich jemals gesehen habe.
Ich habe nur die letzte halbe Stunde gesehen, die war schon extrem brutal.
Also.
Und dann den Wikipedia-Artikel. Egal, ich wollte eigentlich auf 101 in der Martina hinaus.
Ja, stimmt. Cruella de Vil.
Du darfst einmal raten. Also da hat sich ein Kreativteam zusammengesetzt und hat gesagt, also dieses Pferd ist noch lange nicht tot. Da können wir noch ein bisschen Geld rauspressen. Eine ganze Generation ist noch emotional.
Wie kriegen wir da die Avengers noch mit rein?
Ja, die sind irgendwie verbunden noch zu diesem Film. Da müssen wir denen noch das Geld aus der Tasche locken. Komm, wir erzählen die Origin-Story von Cruella de Vil.
Das ist die Böse bei 101 Dalmatiner,
genau,
ne?
Und was glaubst du, was haben die gemacht? Wie haben sie diese Figur erklärt?
Naja, also ich habe den bei meinen russischen Hackern gesehen.
Ach, du hast den Film schon gesehen?
Ich habe ihn noch nicht geguckt. Ich habe gesehen, dass es den gibt. Und habe den jetzt mal in meiner To-Watch-List, da liegt er.
Soll ich dich da spoilern? Also wie gesagt,
nur lohnt es sich, ihn zu gucken? Weil der war nämlich auf Rotten Tomatoes nicht so schlecht bewertet.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es sich den lohnt zu gucken. Und ich weiß auch nicht, wie vertrauenswürdig Rotten Tomatoes ist, weil aktuell Paddington 2 der beste, bewertetste Film auf Rotten Tomatoes ist.
Paddington 2?
Also, der zweite Teil vom Paddington-Film.
Was Paddington
der Bär. Kennst du Paddington den Bär?
Ach so, doch, kenne ich. Das ist animierte diese, genau. Ja, kenne ich. Paddington 2 ist der beste Film.
Ist der bestbewerteste Film auf Rotten Tomatoes. Lange Zeit war es Citizen Kane, ja, der allgemein als bester Film gilt. Dann kam eine Kritik zum Vorschein von vor 80 Jahren, der den
doch nicht so gut
etwas negativ bewertet hat.
Hans und dann ist 93.
ist der runtergerutscht auf 99,9%.
Ja.
Und Paddington hat 100% positive Bewertung auf Rotten Tomatoes.
Ja, dann fuck Rotten Tomatoes.
Ja, also wobei.
Ohne den gesehen zu haben, aber
ich habe den nicht gesehen, aber also
aber hab ne Meinung.
Also, hab ne Meinung. Ich glaube schon, Paddington 2 ist halt so lustig, dass auch der zweite Film ist.
Ja, der bessere ist. Ja. Das ist ganz komisch. Bei welchen Filmen findest du den zweiten besser als den ersten? Das gibt's.
Ich bin vor allem nicht der zweite, aber der dritte Toy Story-Teil ist definitiv der beste.
Ist es der, der als letzter rauskam?
Nee, oder das ist Toy Story 4.
Den Vierer habe ich noch nicht gesehen.
Ja, fand ich okay, aber Toy Story 3 schon mit Abstand
der beste
Toy
Story-Film. Ich find's bei Alien. Alien 2 ist der beste.
Habe ich nicht gesehen, ist auch zu gruselig
für mich. Okay, also wir haben die Cruella de Vil erklärt.
Ja, du bist jetzt Autor, du bist in dem Kreativraum und das heißt, wir brauchen irgendeine Origin-Story. Wie können wir erklären, dass diese Figur Dalmatina hasst?
Postbotin.
Was mit der Postbotin?
Sie ist Postbotin.
Ach, sie ist Postbotin.
Sie ist Postbotin.
Sie kommt aus einer langen Linie aus Postboten und hasst Hunde.
Genau, ihre ganze Familie sind Postboten und haben eine ganz, ganz krasse Abneigung gegen Hunde. Ansonsten,
aber
vielleicht, ich weiß es, es ist die Ex-Frau von diesem Hundeprofi auf Vox, von diesem Hundetrainer. Das schätze ich.
Mein Mann ist mit einem Dalmatiner fremdgegangen.
In der Doggy-Stellung.
Ich finde das mit den Postboten gar nicht so schlecht, weil da kann man auch ein Franchise draus machen, so wie irgendwie Vampire gegen Werwölfe.
Ja.
Postboten gegen
Moment, was war das? Das Hunde. War Underworld. Vampire gegen Werwölfe.
Das ist
eine Milliarde andere Filme.
Irgendwann hat sich das manifestiert, auch als Teil des Mythoses. Irgendwie auch bei wie heißt er mit?
Bis zum Morgengrauen.
Genau. Wie heißt der Film? Twilight.
Twilight.
Übrigens, Twilight 1 gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ist Twilight 1 gar nicht so
schlecht. Ich habe sogar das Buch gelesen.
Echt?
Aus Neugierde. Hm. Nicht so schlecht geschrieben. Geht eigentlich um Sex vor der Ehe.
Vampire sind generell, das finde ich total interessant, wenn man sich das in den verschiedenen Medien anguckt, oft
hot.
Und werden oft als Metapher für jegliche Gruppen, die in Anführungsstrichen außenstehend sind, also ob das jetzt Homosexuelle sind, ob das jetzt Flüchtlinge, Ausländer sind, was auch immer, halt eigentlich in der Gesellschaft eher diskriminierte, eher außenstehende Gruppen
verwendet. Ja, und verkörpern oft das Verbotene auch. Also das ist ja bei Bella heißt sie bei Twilight, da ist es ja so, dass die sich ja hingezogen fühlt zu Edward. Ich bin wahnsinnig tief in der Materie. Und nicht darf, weil das Ultimative, was passiert, wenn sie sich ihm hingibt, ist, dass er sie beißt und sie wird auch fucking Vampir.
Aber war das nicht auch so, dass in irgendeinem Punkt des Films es hieß, nein, Bella, du verstehst nicht. Wenn wir miteinander schlafen, kann es sein, dass du stirbst. Und Bella einfach nur meinte, ich bin bereit.
Ja.
Ist mir egal, der Sixpack ist es mir wert. Ganz im Ernst. Nein, du könntest buchstäblich sterben. Fuck it, zieh dich aus.
Wusstest du, dass es gibt ja diese Szene, wo Edward dann so ins Licht tritt und so golden glänzt und er so diesen Traumkörper hat? Nichts davon stimmt. Alles CGI, damals schon.
Der schimmert gar nicht.
Der schimmert gar nicht. Nee, was ist denn jetzt die wirkliche Origin-Story?
Also da haben sich halt ganz viele Autoren und Autorinnen Gedanken gemacht und haben dann wahrscheinlich viele Ideen gebrainstormt und die es dann wurde. Das ist jetzt ein Spoiler für den Film Cruella.
Ja.
Der Grund,
warum sie Hunde hasst,
spezifisch Dalmatina,
ja,
ist, weil ihre Mutter von einem Dalmatiner getötet wurde.
Getötet?
Ja, Dalmatiner hat ihre Mutter umgebracht.
Aber nicht so ein Hund, sondern der war als Scharfschütze ausgebildet.
Es ist einfach ein Dalmatiner-Hund, der irgendwie dann, ich denke mal, auf einem Balkon stand die Mutter und der Hund hat die geschubst oder so, keine Ahnung. Das ist die Origin-Story. Ein Hund hat ihre Mutter umgebracht.
Okay, das ist ein bisschen billig.
Ja, das ist vor allem, also kann ich verstehen, dass man da als Kind denkt, fuck, aber als Erwachsener muss man auch verstehen, ja, ich muss jetzt nicht alle Dalmatiner für immer hassen.
Vor allem so ein Dalmatiner ist doch ein lieber Hund. Das ist doch kein Rottweiler oder Pitbull oder so.
Ich weiß nicht, ich glaube, Dalmatiner sind, wenn sie geboren werden. Ich glaube, wenn Dalmatiner geboren werden, sind sie komplett weiß und für jeden Menschen, den sie töten, kriegen sie einen schwarzen Punkt.
Wie bei Marienkäfern ist das auch so.
Ja, für jeden Menschen, den ein Marienkäfer tötet, kriegt er einen Punkt. Das ist die Origin-Story. Also ich habe den Film nicht gesehen, da stand es auf Wikipedia.
Ich habe das Cover gesehen und da hat sie einen Baseballschläger in der Hand. Und ich dachte, okay.
Okay.
Why? Ich werde ihn schauen. Ich glaube, ich werde ihn vielleicht, wenn ich mal wieder Zug fahre oder so. Ich habe so einen ganzen Ordner auf dem Computer mit Filmen, die ich auf Zugfahrten gucken will. Was ich da immer vorher mache, ist einmal durchskippen, ob irgendeine harte Sexszene drin ist.
Damit das nicht im Zug
Schlimmeres, ja, genau.
Ja, Ja, ach, also ich war ein bisschen, also ich war amüsiert, aber auch ein bisschen enttäuscht, dass so eine Milliarden-Dollar-Produktion, dass deren Idee ist, die hasst Hunde, weil ein Hund.
Ich glaube, das ist sowas, war Freitagabend, die mussten, Samstag musste sie den Film abgeben. Und dann war so, oh fuck, wir haben nicht etabliert, warum die Hunde hasst.
Ich glaube, es war
wir
so.
Wir haben es vergessen.
Ich glaube, die hatten eine Megastory. Da war so ein Autorenteam, das eine Megastory hatte. Dann kam Executive von Disney rein und meinte, Leute.
Ist das eine Maus?
Leute. Leute, folgendes. Kennt ihr den Film Batman? Ja. Macht sowas. Macht wie Batman. Aber anders.
Warum hast du die Stimme tiefer?
Wie oft willst du den Gag eigentlich?
Ja, das kann sein, dass es so war. Ich bin gespannt.
Ich auch. Wobei ich den Film wahrscheinlich, ist so einer der Filme, die ich nicht gucken werde, glaube ich.
Das Prinzip scheiße finden und nicht gucken.
Nee, nicht scheiße finden. Einfach so ein, ja, vielleicht mal irgendwann und dann, weil es kommt so viel Content, so viel Neues wird rausgeballert irgendwie. Stimmt, das kommt in so einer langen, endlosen Warteschleife.
Ja, das stimmt. Ja. Woran ich letztens denken musste, wie war eigentlich dein Interview auf Türkisch?
Ah ja, ich hatte vor einigen Folgen ja angekündigt, dass ich auf Türkisch ein Interview abgeben darf für ein
Ja, nicht nur abgeben, du musst es ja wirklich, es muss ja sprechen,
nicht ja, nur genau, schreiben. Ja, genau, es ist nicht schreiben, sondern ich wurde halt interviewt für Cosmo WDR, so ein türkischer, also so ein die haben so eine Sparte auf Türkisch einfach. Hm. Auch sehr bekannt. Und da, also meine Eltern und so, die kannten das alle. Die haben das halt gehört, als sie dann neu nach Deutschland kamen. War es halt so der einzige Sender, den man hier empfangen konnte, wo man so ein bisschen, weiß ich nicht, Heimatgefühl noch
aber
haben konnte.
Ist, die sitzen beim WDR dann hier in Köln?
Genau,
oder?
Die sitzen hier in Köln. Mhm. Und habe ich tatsächlich ab, also lief gut, dachte ich. Also, ich habe gar nicht so viel gestottert, wie ich dachte, und mein Türkisch war okay. Es war noch lange nicht so gut wie, also weil es ist schon abgefuckt, das ist meine Muttersprache. Ich habe erst Türkisch gelernt, dann Deutsch.
Ja, wie alt warst du, als du Deutsch gelernt hast?
Im Kindergarten, also so mit 3 Jahren, habe ich angefangen, dann Deutsch zu lernen. Und ich dachte, ich bin besser. Es war schon dann, als ich es dann geprobt habe, sehr schlimm zu merken, ah, fuck.
Hast du geübt dann? Also, ich meine, wir haben ja einen Satz hier ausprobiert, aber hast du zu Hause dann
geübt? Ja, klar, natürlich. Ich habe sehr viel geübt und habe dann gemerkt, scheiße, mir fallen Wörter nicht ein und so. Und vor allem die Grammatik ist ja anders. Das heißt, das ist auch der Grund, warum man ist ja oft abschätzig gegenüber Menschen irgendwie im Bus, die dann irgendwie Deutsch falsch reden oder die Satzstruktur anders machen, so in Bayern zum Beispiel. Ja. Aber häufig ist das so, wenn du in einer anderen Sprache als Muttersprachler aufwächst und dann eine neue Sprache dazulernst, dann denkst du ja nicht in der neu dazugelernten Sprache.
Nee.
Also wenn du jetzt nach England ziehst, du wirst ja nicht irgendwann auf Englisch denken.
Ah, weiß ich nicht.
Also zumindest nicht in den ersten 2 bis 3 Jahren, sondern das kommt dann so schleichend. Und deswegen denkt man auf Türkisch, übersetzt es ins Deutsche und redet dann Deutsch. Und dabei, bei dieser 1-zu-1-Übersetzung ist ja wie beim Google Translate, also die Grammatik, die türkische Grammatik und die deutsche Grammatik sind ja nicht gleich.
Ja, klar.
Und deswegen klingt das manchmal so komisch. Aber ja, also voll Schwierigkeiten gehabt. Dann dachte ich genailed.
Ja.
Und dann hieß es, ja, wir schreiben dir sofort, wenn das Interview online kommt und so. Und sollte morgen oder übermorgen online kommen.
Ja, wann war das Interview?
Vor einer Woche.
Und
ich habe nichts gehört. Nichts.
Ah, shit.
Gar nichts. Also weiß ich nicht, ob das jemals veröffentlicht wird.
Meinst du, es wird nicht veröffentlicht?
Weiß ich
nicht. Aber da ist doch niemand sauer auf dich, wenn du halt nicht perfekt Türkisch sprichst.
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht dachte ich auch, ich sag gute Sachen und dann habe ich aber was ganz anderes gesagt.
Ah, weißt du?
Keine Ahnung.
Das würde ich wahnsinnig gerne hören. Also wenn es jemand hört von Cosmo WDR.
Ja, ich werde es, sobald ich Infos kriege, ich werde auch nochmal, wir haben ja auch dann Nummern ausgetauscht und dann extra nochmal geschrieben per WhatsApp, hey, und ja, klar, schick mir das sofort, dann kann ich das
promoten. Vielleicht hat es einfach thematisch noch nicht gepasst.
Nichts gehört. Ja, aber das Thema wurde ja von denen, also es ging ja um meinen Roman.
Aber ja, gut.
Ja, keine Ahnung.
Okay, vielleicht haben sie das Buch dann danach erst gelesen. Ach so, das ist der Roman.
Ach fuck, Tarkan der Autor, nicht Tarkan der Sänger. Ja. Scheiße. Ja, komm, nee, wir ziehen das Interview jetzt durch und dann melden wir uns nie wieder bei dir.
Nie wieder. Don't call us, we call you.
Sobald ich da Infos zukriege, sage ich Bescheid, aber es sieht so aus, als würde es niemals veröffentlicht werden.
So einen Moment hatte ich letztens auch, und zwar, ich wurde nach Berlin eingeladen, um bei einem relativ bekannten Podcast-Format zu Gast zu sein. Mhm. Und dann hieß es auch so, ja, hast du Lust, hast du da und da Zeit? Und dann ich habe mich voll gefreut. Ne? Das war zeitgleich mit dem Ungarn-Spiel, also Deutschland-Ungarn. Und ich wollte eh mal wieder nach Berlin, weil einer meiner besten Freunde wohnt in Berlin. Und ich habe mit dem, das kann ich gleich auch erzählen, so ziemlich jede EM und WM haben wir mindestens ein Spiel zusammen geguckt. So. Und ich habe mich voll gefreut, komme ich nach Berlin, mache dieses Interview von einem Format, von dem ich eh Fan bin. Fühle mich total geehrt, dass ich da bin, treffe dann abends meinen Kumpel, wir schauen EM. Tag vorher kommt so, ah, nee, Christian, wir müssen doch, also leider
Leider
verschieben. Wir melden uns wieder. Was würde mich auch interessieren, was da passiert ist.
Ja, wahrscheinlich dasselbe wie mit dem türkischen Interview. Ja, ach so, der Christian Huber. Ich dachte, wir wollen eigentlich Charles M. Huber haben. Da gab es eine Verwechslung.
Mir lässt es halt relativ viel Zeug geschickt von Charles M. Der ist schon wieder recht aktiv.
Ja, Shoutout an der Stelle.
Shoutout an Charles.
Ja. Mir ist tatsächlich das Gegenteil auch mal passiert. Ich war kurz davor, dass eine wissenschaftliche Arbeit von mir in einem wissenschaftlichen Magazin gedruckt wird.
What?
Also komplett unironisch.
Du hast erstens. Du
meine Bachelorarbeit. Ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben im Fach Kommunikationswissenschaften zum Thema kognitive Dissonanz im Internet.
Ja.
Also, dass man halt, obwohl die Informationsbandbreite unendlich ist im Internet, sich Leute trotzdem nur das raussuchen, was ihre Meinung bestärkt.
Also Bubble-Denken
halt. Und so. Bubble, halt dieses, das glaube ich mittlerweile hat da jeder einen Begriff von.
Ja.
Da wurde ich angeschrieben dann, aber bestimmt 3 Monate, nachdem ich die Arbeit abgegeben habe. Und saß gerade ganz frisch im Gute Arbeit Originals Autorenraum mit Florentin Will, Stefan Dietz und Katjana Gerz. Und da war so eine Stimmung, so eine leichte Prank-Stimmung ganz am Anfang. Aha. Also eine leichte, man wusste nicht, was man glauben darf, was nicht. Ja. Und so ein leichtes sich triezen und ich wollte mich natürlich behaupten. Und dann kam halt diese Mail rein, aber an meine Arbeitsadresse, Mailadresse.
Und du dachtest, ich spiel dir mal einen Streich?
Ja, mit dem, hallo, wir würden gerne das drucken und so. Und ich dachte, alles klar, lustig.
Florentin.
Und das kam dann noch 2-3 Mal. Sie haben sich leider noch nicht gemeldet und wir wollten noch mal 100.000 nachfragen.
100.000 Euro würden wir dafür bezahlen.
Es gab leider tatsächlich nichts, aber die haben schon so dann noch mal gesagt, so, wir sind recht auflagenstark und so und das ist in der Fachwelt und wir fanden das super interessant. Und so 2-3 Mal und ich dachte die ganze Zeit so, Stefan, Florentin, Katja, alles klar. Da falle ich nicht drauf rein. Wirklich Jahre später, vor kurzem, nochmal mit denen gequatscht und meinte, und wisst ihr noch, da hätte ich fast dran geglaubt. Und so,
Wovon redest du?
Das waren wir nicht. Und da habe ich das Magazin gegoogelt, das gab es wirklich.
Oh, Scheiße, das hättest vielleicht mal erst googeln sollen.
Ja, wahrscheinlich, also das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Aber ich wollte mir überhaupt nicht die Blöße geben, auch nur eine Sekunde dran zu denken. Und dann auch so Kommilitonen und Kommilitoninnen von mir dann gefragt. Und wir so, ich wurde auch mal angeschrieben für eine Arbeit von denen. Und es ist voll cool. Und so, fuck! Ja.
Ich hab ja schon mal erzählt, dass bei dem Radiosender, bei dem ich gearbeitet habe, haben wir ganz oft die Praktikantinnen und Praktikanten geprankt und denen halt falsche Begriffe zum Aufschreiben gegeben für die Morgenmoderatoren. Ja. An meinem ersten Tag, den ich dort war, habe ich das mal erzählt, was da mein damaliger Chef gemacht hat. Ich komme da hin und in der Radioproduktion, also wir hatten halt so Studios, haben Radiowerbung produziert und geschrieben und so weiter. Und an meinem ersten Tag kam ich da hin. Und ich hatte keine Berufserfahrung, hat vorher alle Jobs, die ich vorher gemacht hatte, waren halt so Ferienjobs auf einer Kartbahn oder sonst. Ich habe nie in einem Betrieb gearbeitet, kein Plan von nix. Hat einfach nur so einen grün gestreiften H&M-Pulli an, also kein Hemd und war halt nicht so toll angezogen. So. Und kam da hin und mich bei allen Leuten vorgestellt und so. Und dann muss man sich so im Intranet vorstellen. Und so einen kleinen Eintrag geschrieben, hallo, ich bin Christian, bin neu in der Produktion, freue mich auf die Arbeit, bla bla bla, was man da so reinschreibt. 10 Minuten später, ich bin irgendwie kurz in die Küche nebenan gegangen, habe mir einen Kaffee geholt, komme ich wieder und mein Chef sitzt an seinem Platz und weint vor Lachen.
Er weint vor Lachen.
Heult. Er kriegt sich nicht mehr ein. Und ich so, Daniel, was ist los? Und ich kannte den so ein bisschen, wir haben uns irgendwie auch abends beim Feiern kennengelernt und haben es ganz gut verstanden, aber wir waren jetzt noch nicht gute Kumpels, so wie heute. Aber er heult halt, ne? Und wir hatten dann noch einen Kollegen, der war auch aufgelöst in Tränen. Die haben sich beide nicht mehr eingekriegt. Und ich völlig verunsichert. So, ja, Leute, komm, was passiert? Dann kommt jemand von draußen, der da auch gearbeitet hat, in das Studio und meint so, Daniel, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt es nicht machen. Und ich so, was ist los? So. Und dann meint Daniel so unter Tränen, also mein Chef, ja, guck mal ins Intranet kurz. Und dann mache ich das Intranet auf mit meinem Artikel, wo ich mich vorgestellt habe. Der Text ist der gleiche wie vorher, aber mein Foto ist ausgetauscht gegen Oskar aus der Sesamstraße. Und
okay.
Ich hatte eine ähnliche Frisur wie der.
Ach so.
Der ist auch grün. Und ich habe auf dem Foto, das vorher von mir drin war, habe ich halt auch ein bisschen grummelig geguckt, so, weil ich halt unsicher war und sowas. Dann haben wir am ersten Tag in dem kompletten Haus haben 200 Leute gearbeitet oder so.
Und seitdem Oskar, ey, Oskar.
Das hing mir lang nach. Wir haben da auch mal, da kam ein neuer Moderator und der, ich sage jetzt ein bisschen veränderten Namen, der hieß Zuschis, also Zuschis mit Nachnamen. Und der hat ins Intranet reingeschrieben bei seiner Vorstellung, okay, bevor sich jetzt alle fragen, wie man meinen Namen ausspricht, man spricht den Zusch ist. Mhm. Und wir haben es ausgetauscht und haben reingeschrieben, bevor sich jetzt alle fragen, wie man meinen Namen austauscht, man spricht den Zuschiss. Und der hat das Wochen nicht gemerkt.
Das ist so richtiger, das ist richtiger Schulhofhumor. Das ist
richtig Kindergarten-Bubenhumor.
Aber das ist das Problem, wenn man zwei, drei Menschen mit demselben Vibe hat, wird es plötzlich zum lustigsten der Welt.
Ich hab's geheult vor Lachen, jeden Tag da. Das war super. Ja, tut mir ein bisschen leid, dass deine Arbeit nicht wissenschaftlich
Ich hätte fast überall rumposaunen können, dass ich irgendwie wissenschaftlich publiziert wurde. Seine Arbeiten wurden bereits Takam Bakji ist Spiegel-Bestseller-Autor. Seine Arbeiten wurden bereits in Wissenschaftsmagazin publiziert.
Seine Rezepte finden Sie in der Bäckerblume. Mir ist was Weirdes passiert. Und zwar, das ist wieder so eine Geschichte, wenn ich das twitter, dann schreiben safe 20 Leute drunter mit ja, that never happened. Mhm. But it fucking happened. Ich habe eine Zeugin, und zwar Belly war auch dabei und hat das gesehen. Wir waren bei einem Park bei uns, so ein kleiner Park bei uns um die Ecke, und gehen Richtung Altstadt. Und plötzlich kommt uns aus dem Nichts ein Typ entgegengerannt. Also du weißt ja selber, gerade bei der Hitze und so, Köln, es wimmelt von Psychopathen. Mhm. So, also dass irgendjemand schreiend durch die Gegend läuft oder mit einer Gießkanne telefoniert oder so, das ist hier keine Seltenheit.
Wobei ich schon das Gefühl habe, dass sie sich alle explizit bei dir in der Gegend treffen.
Es ist schon viel. Also Altstadt Nord ist schon.
Da ist nee, schon ich meine Hotspot. Spezifisch.
Meinst du, ich ziehe das so an?
Ich glaube spezifisch, ich glaube, die haben Netzwerke, wo die sich austauschen, wo du gerade bist. Und spezifisch auch deine Straße.
Ja, das kann
sein. Was du da schon Weirdes erlebt hast.
Das, ja, und dann, Entschuldigung. Wir gehen halt so, und dann läuft uns ein Typ auf der anderen Straßenseite entgegen, und der hatte Schuhe an und eine Short, war aber oben ohne und hat sich irgendwie ganz, hat sich in den Schritt gefasst, aber jetzt nicht irgendwie anzüglich oder so, sondern hat irgendwas versteckt. Und ist gerannt, so schnell er konnte, weil er hatte nämlich auch keinen Gürtel, und seine Hose war ihm viel zu groß, ist ihm gerutscht. Mhm. Also ein Dude, oben ohne, nur mit kurzer Hose, nichts drunter. Und Schuhn rennt panisch die Straße entlang. Der war also so ein bisschen dick.
Vom Aussehen her so, beschreibst du gerade jeden Hip-Hopper, den ich kenne. Oben ohne, viel zu große Hosen und fasst sich in den Schritt.
Ja, Gags von 2006. und der war nicht besoffen. Und ich weiß auch nicht, ob der drauf war oder so. Der wirkt eigentlich relativ klar und ist panisch gerannt. Der war relativ jung. Der war vielleicht Mitte 20, Ende 20 oder so. Und ich habe nicht zusammengekriegt, was da gerade passiert ist. Also entweder hat einen Drogendeal am Laufen gehabt und hat in seiner Hose die Drugs versteckt, aber warum hat er dann kein T-Shirt an?
Ich sage jetzt mal nur ein Stichwort, was es, glaube ich, erklärt.
Ja.
Toilettengang. Ich glaube, da hat sich jemand panisch in die Hose gefasst und gemerkt, oh shit.
Aber er hatte kein T-Shirt
an. Das war kein Furz, ja, aber bei der Hitze ist das jetzt nicht so
krass verwunderlich. Nee, mitten in der Innenstadt hast du, wenn du einigermaßen normal unterwegs bist, hast du ein T-Shirt an. Weiß oder ist ein Tanktop oder ein Unterhemd oder so.
Je nachdem, aber du meintest, also war er gut durchtrainiert?
Nee, der war chubby.
Ja, gut.
Also, Belly hatte eine gute Theorie, und zwar, das ist halt eigentlich auch wie so eine Mitte-90er-Komödie. Der hat eine Affäre mit irgendwem und der eigentliche Partner ist heimgekommen und er hat sich halt nur ganz kurz die Hose angezogen, ist aufs Fenster
raus. Aber auch wahrscheinlich die Hose des Partners, weil die so groß ist.
Das kann sein, das war auf jeden Fall zu groß. Ich habe ewig überlegt, ich habe mich auch dann umgesehen, das haben auch noch andere Leute gesehen, die haben auch nur die Schultern gezuckt so. Ich krieg nicht zusammen, was da passiert ist. Und mich frisst das auf. Das ist ein bisschen so wie dieser Gedanke, dass ich wahrscheinlich niemals wissen werde, ob es Aliens gibt. So.
Sehr wahrscheinlich.
Es gibt sehr wahrscheinlich oder weißt du es nie sicher. Und dieser Gedanke, dass ich nie wissen werde, was dem Typen passiert ist, das frisst mich auf.
Das verstehe ich, weil das ist so die Magie des Universums. Ja. In diesem einen Moment, dieser eine Augenblick, das war's.
Ja.
Das war so eine Vorführung für dich, ein weirder Moment, und der wird nie wiederkommen, wirst du den Menschen nicht ausfindig machen können, nichts.
Ja, und ich werde halt auch die Hintergründe, das macht mich am verrücktesten, dass ich die Hintergründe nie erfahren werde. Ich werde nie wissen, was ist die Story von dem Dude.
Das stimmt. Wobei ich auch das Gefühl habe, es ist vielleicht auch besser so.
Meinst du?
Weil so ein bisschen Mysterium im Leben ist doch geil, sonst ist das wie das Ende von Lost, wo du denkst, ach, das war's? Es kann dich ja nur noch enttäuschen. Hm. Es ist wie die Cruella Origin. Am Ende ist es irgendwie, seine Mutter wurde von T-Shirts umgebracht, deswegen hasst er T-Shirts.
Aber warum hält er sich dann so den Schritt? Und also, Das zahlt eigentlich auch auf die Theorie von Belly ein, dass der halt wirklich in flagranti gerade erwischt wurde.
Glaube ich auch.
Und dass man halt, dass er halt mit der Hand was wegdrücken musste noch während dem Rennen.
Und die Hose ist zu groß, weil es nicht seine ist.
Sondern die von Partner.
Und dann oder der Partnerin. Partner dann später zieht sich, ich glaube, hab ich zugenommen? Warte mal, warum steht auf dem T-Shirt mit so einem Pfeil nach oben, ich bin Mike? Seit wann habe ich das T-Shirt?
Ja, ich will das so sehr wissen.
Also, ja, aber ich glaube, solche Momente gibt's und solche Momente sollten auch Mysterien bleiben, ja, weil das macht so ein bisschen Zauber in den Alltag rein.
Ja, das kann sein.
Das finde ich ganz
Alltagszauber.
Ganz schön. Das habe ich, glaube ich, schon 100 Mal erzählt, dass ich mal einen Typen gesehen habe, der mit einer Wurstgassi gegangen ist.
Ja, das hast du mal erzählt.
Da werde ich auch immer, diesen Moment habe ich eingerahmt in meinem Gedächtnis.
Ja.
Da werde ich häufig dran denken und ich werde niemals
wissen, so Happy
Place, was so, da los war.
Ja, so ein Happy Place, wo wenn man schlecht drauf ist, dann denke ich da dran, muss ich lachen.
Ja, so ein Panoptikum der Weirdness einfach.
Panoptikum der Weirdness. Ja.
Ja, seit ich weiß, dass ich fast wissenschaftlich veröffentlicht wurde,
ja,
benutze ich jetzt so Begriffe wie Panoptikum.
Ja, ich merke das schon.
Es ist, also, oder subversiv.
Ich habe mir jetzt tatsächlich einen Premium-Account bei Duden.de geholt.
Warum denn ein Premium? Ach so, fürs Buch schreiben.
Ja, tatsächlich.
Aber was gibt's bei Premium-Account? Ist dann so wie bei
bessere Wörter
drin. Ja, bei Spiegel Plus oder so, wenn man dann nur den Teaser fürs Wort, man nur das Wort genau. Und was es bedeutet, muss man dann hinter die
Beschreibung. Ja, oder nur Zahl die erste schreiben. Hälfte oder so vom Wort.
Franco und für den Rest musst du Frankophob. Ah, okay.
Also der Spiegel, der Premium-Account von Duden, da ist einfach keine Werbung eingeblendet. Und ich bin ziemlich viel beim Duden unterwegs und gucke Sachen nach. Und da nervt es einfach wahnsinnig, wenn ich so eine Wörterliste durchscroll und die Werbung lädt sich immer so ein bisschen zeitversetzt.
Ja, und dann klickt man auf die Werbung.
Es ist so zum Kotzen,
Alter. Es ist super nervig.
Es ist das Schlimmste, was es im Internet gibt, glaube ich.
Aber das allgemein, das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn man wohin klicken will, dann lädt Werbung und dann.
Ich finde das Allerschlimmste ist, wenn du versehentlich in eine Insta-Live-Story klickst.
Ja, ja, oh, weil Gott. Es tut mir auch so leid, weil da muss man aus Höflichkeit auch mal ein bisschen bleiben.
Ja.
Oder man muss entweder sofort reagieren oder halt auch wirklich
ich aus Höflichkeit. Ich gebe inzwischen einen Fick. Ich bin immer sofort wieder raus. Wenn sich irgendwer schon wieder mit irgendwem unterhält, bin ich einfach.
Ja, aber wenn es dann irgendwie so 300 Zuschauer oder Zuschauerinnen gibt, dann ist das ja egal. Dann ist man so, geht man so unter in der Masse. Aber wenn man wirklich der Fünfte
ist. Der Fünfte ist mir auch schon passiert.
Und dann auch von insgesamt dann 8 Menschen, die insgesamt ins Live gekommen wären.
Die gucke ich mir nie an.
Ja, das tut mir leid, so beim Skippen. Naja, ich bleib da immer so ein bisschen drin. Aber was nerven muss, wenn man wissenschaftlich verlegt wird, ist übrigens, ich habe mir in letzter Zeit dann doch noch viele Gedanken
drum gemacht. Das hauntet dich richtig,
so ein bisschen.
Ne? Hält dich das nachts wach? Also bist du dann so.
Nee, mich nachts die Erinnerung an eine Zusammenfassung von einem Horrorfilm hält mich nachts wach. Der Wikipedia-Eintrag, den ich überflogen habe, zu einem guten Horrorfilm, das hält mich nachts wach.
Ja, gut.
Nee, ich habe drüber nachgedacht, weil ich da wirklich so eine Chance verpasst habe, einfach so als Aushängeschild. Das ist schon was ich gerne mitgenommen hätte.
Ja, das kenne ich. Also verpasste Chancen, gerade in der Musikzeit, habe ich ja schon 100 Mal erzählt.
Ja.
Tausende verpasste Chancen, wo ich mir auch ganz oft so, warum habe ich dort so reagiert?
Weil ich da auch dachte, das muss doch voll scheiße sein, wenn man zum Beispiel, das gibt es ja häufig bei wissenschaftlichen Arbeiten, wenn da irgendwie steht von Professor Dinkelfuß et al. Und et al. Steht ja für so ab 3 Menschen, die mitgearbeitet haben an der Arbeit, wird man nur noch als et al. Aufgezählt.
Ist
also,
so?
Ja,
ich weiß ja gar nichts drüber.
Es ist so und noch weitere.
Ah, okay.
Stell dir vor, du hast irgendwie 8 Jahre für diesen Professor gearbeitet, der irgendwie in dieses Research-Paper da voll viel einfließen lassen, nur damit du als et al. Genannt wirst.
Aber das ist jetzt gerade keine Chiffre auf eine Show, für die wir beide schon gearbeitet haben. Das ist ja auch ein bisschen so. Die Preise. Also ich war nie auf einer Bühne und habe einen Preis überreicht gekriegt.
Zweimal nur.
Du warst auf einer Bühne?
Ja, einmal beim Comedy-Preis. Da hieß es, das war komplett unvorbereitet. Da sollte eigentlich nur dann Jan den Preis entgegennehmen. Aber dann hieß es irgendwann, ja komm, geh du auch. Ja komm, fuck it. Und da bin ich ganz leicht hinten zu sehen.
Ah, das habe ich gesehen. Ja. Das stimmt, das habe ich gesehen.
Und beim Grimme-Preis für auch Last überwachen, hätte ich, glaube ich, mitkommen können. Habe ich dann aber, hatte ich leider keine Zeit. Sei traurig rum, die Partys da hinterher sollen sehr gut sein.
Habe ich auch gehört.
Mal, weil da ist irgendwie alles scheißegal. Aber ja, das stimmt. Nee, bei wissenschaftlichen Arbeiten ist es, ich weiß nicht, nach welchem System vorgegangen wird.
Mhm.
Aber ich glaube, so ab 3 Leuten, also die 4. Person ist dann et al. Einfach. Ich weiß auch nicht, wofür et al. steht. Und andere. Et ist ja Latein für
und
all
ist alle.
Und alle anderen. und komm, alle, der Rest auch. Das ja. muss so demütigend sein.
Ja, stimmt. Das ist demütigend. Hast du Lust, mal wieder eine Rubrik zu machen?
Ja, gerne. Welche hast du dabei?
Ich habe bayerische Ausdrücke mitgebracht.
Ja, dann fang an zu klopfen. Bayerische Ausdrücke.
Haben wir hier noch nie gemacht im Büro. Kann das sein?
Bayerische Ausdrücke?
Ich glaube nicht.
Keine Ahnung.
Also,
wenn du telefonierst, fallen manchmal welche.
Das stimmt. Ich werde, wenn ich mich aufrege und schimpf, dann falle ich auch ganz krass ins Bayerische zurück. Also wenn, was weiß ich, irgendein Auto neben mir durch eine Pfütze fährt und ich voll gespritzt werde durch
die Pfütze. Ja, Meier, du habe Meier.
Ja, genau. Also mhm. da ticke ich komplett aus. Okay, der bayerische Ausdruck, den ich dir mitgebracht habe, der heißt Graffel.
Graffel. Ja. Ja, das ist natürlich die Variante zu Gaffelkölsch in Bayern, die sich da nicht durchsetzen konnte. Einfach ja. weil
alkoholfrei ist.
Weil die alle das trinken. Wirklich, die sind so abgehärtet, die Bayern da unten. Ja. Und dann hat Gaffel sich gedacht, komm, fuck it, das ist legal nicht möglich,
ja.
aber wir nennen es Graffel, dann ist es so ein Loophole, so ein legales Loophole und packen da einfach wahnsinnig viel Alkohol rein und dann können wir das so undercover verkaufen.
Also, weil, du bist völlig auf dem falschen
okay.
Dampfer, aber du bist von der Denkweise, die so ein Bayer auf Alkohol hat, nicht falsch. Es,
okay.
gibt ein Getränk im Bayerischen, das heißt Gorshalbe oder Gorsmas. Und Gorshalbe oder Gorsmas ist ein Bier, also helles, gemischt mit ein bisschen Cola und dann kommt Kirschschnaps rein.
Okay.
In dieses Getränk schmeckt mega geil.
Cola, Kirschschnaps und Bier.
Und Bier, ja genau. Okay. Und der Halbe ist halt halbe Liter und der Maß ist halt der ganze Liter.
Da weiß ich genau, wie Absolut. Das entstanden ist.
Wie?
Chef, wir haben nur noch irgendwie ein paar Reste über. Ja komm, pack's zusammen und verkauf's denen, die checken eh nichts mehr. Sag, das ist irgendwas Besonderes, eine Spezialität des Hauses.
Ja.
Graffel war der Ausdruck, ne? Mhm. Graffel könnte, es gab früher bei SchülerVZ doch die Option zu gruscheln.
Mhm.
Ich glaube, das hieß Grabschen, Kuscheln, was ein bisschen
eklig ist. Ja.
Ja, vor allem für so Schüler, also da sind halt Schüler im Alter von 12 bis 18 und dann Grabschen, Kuscheln.
Ja, und ein paar Leute, die
ja, nicht 12
bis 18 sind.
Ja, die dann unangemessenerweise Gruschelanfragen rausgeben. Ich weiß gar nicht, wie das war. Hat man da einfach eine Benachrichtigung bekommen? Du wurdest gegruschelt?
Ich glaube, du wurdest gegruschelt und gab es das nicht dann bei Facebook auch mit Anstupsen?
Stimmt. Das ja, das irgendwie
weirde Zeit.
Übergriffig.
Ganz,
mega weirde Zeit.
Ganz komisch.
Ja.
Aber also du meinst dann, dass Graffel.
Genau, ist auch ein Wortkompositum aus irgendwie vielleicht nicht Grabschen, sondern eher sowas wie doch Grabschen und dann Gaffen. Also wenn jemanden angrabscht und dann einfach und jemand. Nee, wenn du jemanden dabei zuguckst, wie er jemanden angrabscht.
Ah, okay.
So eine Form des Voyeurismus ist.
Ist auch nicht, überraschenderweise. Okay. Es ist aber ein Substantiv. Ist noch eins probieren oder soll ich mal einen Satz sagen?
Mach mal einen Tipp, mach mal einen Satz.
Mei, der Habermeier von gegenüber Schüler ist ja ganz Graffel vor der Tür. Also, wie Zeit, dass das mal wer wegrammt da. Scheiß Graffel.
Ey, das ist dann heißes sowas wie so Zeug, so
ja?
Sperrmüll.
Es ist zum einen sowas wie Zeug.
Mhm.
Also der Habermeier hat schon wieder sein Zeug vor der Tür stehen. Wird Zeit, dass es mal jemand abholt. Aber es kann auch sowas sein wie, mei, ich hab mir eine neue Waschmaschine gekauft. Was für ein Graffel, was für ein Klump.
Also so also wirklich dann so abwertend.
Abwertend kann es auch sein, ja.
Aber ja. Wird es auch wie im Hochdeutschen verwendet für, also heißt dann Schlagzeug Schlaggraffel? Oder Fluggraffel? Oh, wir sind da unterwegs mit dem Fluggraffel.
Feuergraffel.
Feuergraffel.
Ja. Ja, also Graffel heißt so viel wie Zeug. Also das dass es so Ramsch oder Klump ist, ist eigentlich tatsächlich nicht so.
Cool, Klump ist auch ein bayerischer Ausdruck.
Klump ist auch ein bayerischer Ausdruck. Glaube ich, den hatten wir doch schon mal.
Ja, und Klump ist dann eher so Abwertenzeug, so Sperrmüll.
Ja, genau, also das, weil die neue Waschmaschine ist richtiges Klump.
Ah, okay.
Das passt eher eigentlich.
Okay, also Graffel ist Zeug. Ist explizit Zeug.
Ja.
Okay.
Ich war lange nicht mehr in Bayern. Ich merke, dass ich irgendwie die Muttersprache verliere. Hoffentlich muss ich kein Interview auf Bayerisch führen.
Wollte ich gerade sagen, solange du kein Interview führen musst auf Bayerisch, bist du auf der sicheren Seite.
Ja, das stimmt.
Das war bayerische Ausdrücke. Wir haben ja manchmal, ich sag mal, kreative Geschäftsideen.
Du hast meistens kreative Geschäftsideen.
Ja, meistens habe ich kreative Geschäftsideen. Nee, wir haben auch gemeinsam so Ideen, wie zum Beispiel, dass Coca-Cola ja irgendwie dafür zahlen könnte, dass man Hurricanes Pepsi nennt.
Ja, stimmt.
Sodass die negativ besetzt sind
ja.
oder so. Teilweise sind es aber auch Ideen, die nicht so weit weg von der Realität sind. Weil ich habe jetzt gelesen, dass Subway ja einen Thunfisch-Sandwich verkauft.
Mhm.
Also man kann sich auf sein Sandwich Thunfisch legen lassen.
Ja.
Und da gab es lange eine Kontroverse mit, sag mal, ist da wirklich Thunfisch drin oder haben die da irgendwie legal einfach...
Wieso kannst du da eine Kontroverse geben, wenn es ein Thunfisch-Sandwich ist, muss Thunfisch drauf sein?
Ja, oder muss es nur so die Konsistenz, wie viel Prozent Thunfisch und so. Und da gab es wirklich Auseinandersetzungen. Und dann hatte Subway die Idee, komm, fuck it, wir gehen 100% all in. 20% für jeden, der den Gutschein-Rabattcode It's Real verwendet beim Aha. Kauf von Thunfisch-Sandwiches und hat eine große Kampagne gefahren mit, Leute, es ist zu 100% Thunfisch.
Ja.
Und, ja.
Also eine Frage zwischendurch ist schon mal, bei Thunfisch, wenn der gefangen wird, ne, da wird doch, ist doch immer wahnsinnig viel Beifang dabei. Und das weiß man doch, dass wenn auch Thunfisch, den du so im Supermarkt kaufst und so, das ist nicht 100% Thunfisch.
Ja, ich glaube, die werden doch auch teilweise so richtig unwürdigen Farben. Ja,
schrecklich.
Gehalten.
Also Thunfisch ist eigentlich, glaube ich, mit so das Schlimmste, was man essen kann. Okay, und dann sagt Subway, okay, wir sind zu 100% Thunfisch.
Ja, die gehen all in. Ja. Also das wäre dann so eine Geschäftsidee von uns, kommt 20% Rabatt für jeden, der It's Real sagt. Und dann sagen das ganz viele Menschen und dann manifestiert sich das. Und genauso eine Idee von uns zu sagen, Moment mal, was ist, wenn es nur 1% Thunfisch ist und 99% nicht? Wir dürfen es dann legal ja trotzdem Thunfisch nennen und Kosten sparen.
Ja.
Könnten wir gewesen sein, die Berater von Subway. Hat sich dann rausgestellt, man kann da schon sehr gut testen, ob da Thunfisch drin ist oder nicht.
Ja, natürlich.
Man muss einfach nur mal das in ein Labor schicken. Und das hat dann irgendein Magazin gemacht. Ich glaube, es war sogar die Times oder so.
Ja.
Und hat gesagt, komm, fuck it, jetzt die ganze Zeit schon diese scheiß Diskussion, lass uns doch einfach untersuchen.
Ja.
Ja, kein Thunfisch.
Gar keiner.
Kein Thunfisch. Das Labor hat gesagt, sorry, wir wissen nicht, was es ist, aber wir wissen sehr sicher, dass es kein Thunfisch ist.
Ist es ernst?
Ja, es ist ernst.
Wie aktuell?
Ich glaube, letzte Woche hatte ich die Meldung gelesen.
Gott.
Also, es ist wirklich einfach kein Thunfisch drin. Subway sagt immer noch, doch, doch, das Labor hat sich geirrt. Die wissen überhaupt, was Thunfisch ist.
Aber was ist es dann statt Thunfisch?
Ja, also das Labor hat mehrere Theorien geäußert. Zum einen, ja, vielleicht ist es einfach Thunfisch mit so vielen anderen Sachen gemischt, dass einfach keine Thunfisch-DNA mehr auffindbar ist. Oder ist es halt wirklich was komplett anderes, also anderer Fisch.
Ja, aber Subway muss doch wissen, was die da reinpacken.
Ja, ich glaube, die wissen es ganz genau. Deswegen haben die auch so empfindlich drauf reagiert und also meinten dann, nein, es ist auf jeden Fall, it's real.
Oh Gott. Ich bin bei Subways tatsächlich auch immer nur der Typ, ich gehe rein, kaufe 5 von diesen Macadamia-Keksen und sage ganz laut, it's real. Dann schaue ich alle ganz komisch an und dann gehe ich wieder. Ja. Also, weil die Macadamia-Kekse, da glaube ich, kannst du gar nichts falsch machen.
Ja, vielleicht ist da ja Thunfisch drin. Leute, wir haben uns vertan. Sorry. Der gesamte Thunfisch ist in die Kekse gefallen. Aber das finde ich eine super Geschäftsidee. Einfach, das war doch auch mal beim Fishmack von McDonald's so.
Fischfilet heißt der
Fischfilet.
Jetzt, ne? Glaube ich. McFilet oder so, glaube ich, heißt der jetzt inzwischen.
Ja, der McFish ähnlich musste der sich, glaube ich, aus rechtlichen Gründen dann nennen.
Wahrscheinlich ja wirklich, oder?
Naja,
kann ich mir vorstellen,
Ahnung.
Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen so, wie die sich selber in die Scheiße geritten haben bei Subway, wie Christoph Daum das damals gemacht hat.
Was hat der gemacht?
Der Fußballtrainer.
Ich nehme garantiert keinen Koks.
Genau.
Was war die Frage? Die Frage war, wie sie morgen spielen werden.
Nee, dem hat, glaube ich, Uli Hoeneß, wenn mich nicht alles täuscht,
der garantiert keine Steuern hinterzieht. Andere Pressekonferenz.
Ja, wahrscheinlich hat der das nur gemacht, um von sich abzulenken.
Genau. Auf jeden Fall, ich werde keine Steuern. Nein, das mache ich nicht. Christoph Daum nimmt Koks. Und dann Christoph Daum, nein, ich nehme keinen Koks. Die Frage war eigentlich, mit welcher Aufstellung sie morgen antreten wollen. Aber okay.
Der meinte ja dann auch, nee, ich koks nicht, ich mache einen Drogentest. Ich mache einen Haartest. Die sind Haare von mir, könnt ihr im Labor gucken.
Und dann alle so, ja, okay, machen wir.
Und dann kam so, ja, gekokst. Und die Pressekonferenz danach war legendär, die gibt's auf YouTube. Und entweder der erste oder, also einer der ersten Sätze ist dann einfach, es war nicht so schlau.
Nicht so cool. Zu meiner Verteidigung, als ich diese Idee hatte, war ich hart auf Koks.
Ja, das ist ja super lustig. Nicht ja wirklich, oder? Weil wenn Koks du das Selbstvertrauen so krass steigert, dass du dann denkst, nee, ich kann einfach, wenn ich mich fest anstrenge,
dann werden da schon kein Koks finden.
Das ist nicht nachweisbar.
Das ist schon sehr lustig. Ja, wenn ihr denkt, da ist kein Thunfisch drin, dann guckst du auch im Labor nach. Okay, warte, was? Oh, fuck. Shit, der ist ja mega lustig.
Ja.
Christoph Daum lebt aber noch, ne?
Ja, ja, klar. Und der war immer ein richtig guter Trainer. Und es ist so ein bisschen schade, dass von dem nur diese Story übrig geblieben ist.
War da nicht mal auch irgendwas mit einem Nagel an der Wand? Hat er nicht irgendein Statement abgegeben? Wahrscheinlich völlig zugekokst. Dass wenn man da, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nur, dass es der Trainer von Fenerbahce mal war oder so.
Ja.
Und daher war der so ein paar Mal in meiner peripheren Wahrnehmung. Und irgendwas über einen Nagel hat der mal.
Das kenne ich gar nicht. Das muss ich mal nachgucken.
Das suche ich dir raus.
Das finde ich
Begleitmaterial.
Geil, dass du Fußballwissen hast, das ich nicht habe.
Ja, vielleicht ist das auch völlig falsch.
Ach, übrigens, die Folge kommt hier jetzt wieder raus, am Tag, nachdem Deutschland gespielt
hat. Ja, aber du hast schon wieder verkackt. Ich wusste nicht, dass unentschieden eine Option ist. Ich dachte, es ist so K.O.-Rundenmäßig.
Nee, jetzt ist K.O.-Runde.
Also, ja, weil sonst hätte ich damals gesagt, es ist unentschieden.
Damals hättest du gesagt, unentschieden. Ja. Jetzt spielt ja Deutschland gegen. Im Achtelfinale spielen wir gegen?
Italien?
Nein!
Frankreich?
Nein, England. Wir spielen gegen England. Okay. Und wenn die Folge rauskommt, dann haben wir schon gespielt. Wie haben wir gespielt? Moment. EM-Experte.
Ja, England, da mussten wir noch ein paar Infos geben.
Ja, gern.
Nee, wobei, Pauli Krake hatte auch keine Infos. Scheiß auf Paul, ich bin besser als Paul. Ich krieg das auch so hin. Deutschland verliert aber leider.
What?
Deutschland verliert.
Wie?
Ja, durch Gegentore.
Wie also, viel Gegentore? Welche Spielstand
ist am Ende? Nein, das sage ich nicht.
Ich will das aber jetzt hören. Sag mir es.
Nein, das ist nicht mehr Teil der Prognose. Ich weiß nur, dass Deutschland verliert. Oh. Und die werden leider 2-0 verlieren.
2-0 verlieren die. Ja. Und keine Chance. Also hat Deutschland wenigstens irgendwie eine Torchance. Wer spielt denn gut bei Deutschland? Oder alle Katastrophe?
Nee, alle spielen okay, aber niemand spielt gut genug.
Okay.
Weißt du, so wie meine Dating-Versuche. So ist es, ja, man merkt, da sind Ansätze, aber irgendwie so wirklich wollen will es auch keiner.
Sobald es in den Strafraum geht,
ist es Katastrophe. Ja, genau. Sobald es in den Strafraum ist, da ist dann nichts mehr.
Ja. Okay. Gut, also wir verlieren 2-0 gegen England.
Und in England, der Typ, der aussieht wie Joe Laschet, macht ein Tor.
Meinst du Harry Kane?
Ja, ich meine, geiler Name. Ja, Harry Kane, was für ein Hammername.
Ja, ist auch einer, der ist fantastisch, aber der soll trotzdem kein Tor machen. Aber du sagst 2-0.
Okay. Genau, aber jetzt mal, ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob das meine Idee war. Es geisterte mal die Idee rum, eine Spielshow zu machen.
Ich muss kurz die Rubrik zu machen.
Warte, was ist noch Teil der Rubrik? Ist noch Teil der Rubrik. Okay. Ich würde die Rubrik gerne erweitern, weil es geisterte mal die Idee rum zu machen. Also, wenn man einen Quiz macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, richtig zu antworten, ja immer 1-4. Also wenn man nur raten würde.
Ja.
Das heißt ja, rein statistisch gesehen, würde so eine Krake Paula, so ein Hühnchen ja auch eine okaye Chance haben, wenn die Fragen sehr schwer sind.
Ich glaube, das hast du mir privat schon mal gepitcht.
Aber in dem Spirit, also ich als Hühnchen, das wirklich einfach nur random pickt, jetzt mal deine Einschätzung als jemand, der sich mit Fußball auskennt. Und wir gucken am Ende des Turniers, wer besser dasteht. Und der Verlierer, der kriegt Arschschießen.
Willst du auflösen, warum Arschschießen ausgerechnet? Wir waren letztens zusammen Fußball spielen.
Und da wurde Arschschießen
gemacht, Also wir haben zusammen Berlinern heißt es in Bayern. Wie haben die das genannt?
Ich habe es Hochrhein genannt.
Hochrhein, genau. Ja. Also man darf nur Volley schießen und wer daneben schießt, kriegt ein Leben abgezogen und so.
Völlig unnötige Zusatzinfo, aber ja.
Und der Verlierer am Schluss hat Arschschießen
gekriegt. Genau, ich war der Einzige, der wirklich getroffen wurde am Hintern.
Ja, aber man hat da so viel Angst, wenn man dann so im Tor nach vorne gebeugt ist und alle Freunde sich diebisch freuen, dass sie jetzt gleich den Ball.
Haben wir bei dir nicht sogar auch das ganze andere Feld eingeladen? Ja. Es waren noch ganz viele andere Leute auch auf diesem Bolzplatz. Und irgendwann, ich glaube, nach dem 8-mal hast du irgendwie ausgerechnet, Moment mal, wir sind nur 6 Personen, wer schießt denn da? Und es war eine lange Schlange an Kindern, die halt auch mal schießen wollten.
Wollten alle draufhalten. Ja. Und die haben erschreckend viel Kraft.
Ja, es ist eine unfassbar gemeine Strafe, aber Arschschießen. Ich finde, das sollte auch irgendwie in den Strafenkatalog, den offiziellen, mit aufgenommen werden. Weil die Angst, also getroffen zu werden, ich wurde ja getroffen.
Ja.
Es war gar nicht so schlimm.
Von wem wurdest du getroffen? Wurdest du nicht auch von einem Kind getroffen?
Nee, von Felix, sagt jetzt niemandem irgendwas. Nee. Den ich aber mit dem gemeinsten Trick der Welt ein Leben weggenommen habe. Ist auch egal, das ist jetzt eine Privatkonversation.
Ja.
Aber ich finde Arschschießen, die Angst vor dem Ball, wenn man da
Wahnsinn.
So richtig unwürdig kauert.
Vor allem, es kann ja nicht so schlimm was passieren.
Nee, ich habe ja den Worst-Case-Szenario einen Ball voll auf den Hintern bekommen. Es ist okay, ist nicht so schlimm.
Worst-Case-Szenario hatte ich und du hast mir einen Ball mitten zwischen die Beine gedonnert.
Ja, aber nicht während des Arschschießens.
Nee.
Komm, es ufert jetzt aus in eine Konversation, die niemanden interessiert.
Ich bin auf den Boden gelegen und hab gewimmert. Die anderen sind dann noch Bier trinken gegangen. Ich bin nicht mitgegangen, weil ich so Schmerzen hatte.
Vielleicht ist das ja, was dem Typen, den du gesehen hast, passiert ist.
Meinst du?
Ja.
Das kann sein.
Ball zwischen die Beine bekommen. So hart, dass er sein T-Shirt verloren hat.
Das kann sein. Vielleicht ist das die Auflösung.
Ja, aber ich finde es nicht so schlecht. Also, dass bei so Kavaliersdelikten, wo normalerweise dann so ein Ordnungsbußgeld von 40 Euro oder
kriegt
so.
Man ausschießen.
Kann man sich aussuchen, weil teilweise, ich meine, für dich 40 Euro sind ja was anderes als für, keine Ahnung, einen superreichen 40 Euro oder einen sehr armen Menschen 40 Euro. Ist ja eine ungerecht unterschiedliche Strafe.
Das stimmt.
Und dann zu sagen, oder man wählt Arschschießen.
Man kann doch auch, wenn man zu einer Strafzahlung verurteilt wurde, dafür ins Gefängnis gehen. Also man kann sich doch auch aussuchen, ich gehe in den Knast.
Ja, oder wenn man halt nicht zahlen kann, dann ist ja auch
genau.
So.
Genau, kriegt man so Tagessätze, glaube ich, und für die geht man dann ins Gefängnis.
Ja, ist das nicht auch bei heißt auch immer, die haben irgendwie 1.000 Euro gezahlt und sind dann freigekommen bis zur Verhandlung.
Und das ist Kaution.
Kaution ist das. Und das finde ich super unfair, weil natürlich kein reicher Mensch der Welt wird dann nicht die Kaution zahlen und als nicht reicher Mensch hast du halt voll das Problem, weil du einfach in den Knast kommst bis zu deiner Anhörung. Und da zu sagen, okay, keine Geldstrafe, sondern falls du das brichst, falls du nicht wieder auftauchst, gibt's Arschschießen.
Aber dann Arschschießen, also sagen wir mal, man kriegt für Falschparken Arschschießen. Mhm. Haben die Polizisten Bälle dabei?
Ja, es ist, glaube ich, die gefährlichste und angsteinflößendste Dienstwaffe ist dann nicht das Pfefferspray, sondern der Ball mit dem Arschschießen gemacht. Ja,
die haben dann so ein Aufschreibegerät dabei. Ja. Das ist viel zu groß, mit dem man das Nummernschild eintippen muss. Und einfach ein Derby-Star. Das finde ich super. Und ist es dann so, wenn man härtere Vergehen begeht,
je härter jemand, das Vergehen,
desto besser der Schütze.
Und desto mehr Schützen vor allem auch.
Oh, finde ich auch nicht schlecht.
Desto mehr Schützen und desto geringer der Abstand. Also du wirst verurteilt zu 30 Meter Arschschießen von Mats Hummels.
Ah, das finde ich nicht so schlecht. Oder also so 11 Meter von Harry Kane zum Beispiel.
Ja, oder 3 Meter aber von einem Kleinkind.
Ah, das finde ich auch gut.
Da müssen dann hinter den Kulissen verhandeln dann Anwälte und so.
Wahnsinnig lange
Fahrt. Wir geben ihnen 10 Schützen, aber nur 5 Meter. Okay. Das Gericht nimmt diesen Vorschlag an.
Nee, erstmal wird vertagt. Zur Beratung wird vertagt. Das finde ich nicht so schlimm.
Ja.
Kann man das nicht auch, weil wir haben ja so ein bisschen ein Fußball-Nachwuchsproblem in Deutschland.
Ist das so?
Kann man, ja, also wir haben jetzt mit der U21 zwar die Europameisterschaft gewonnen, aber so, was dann danach kommt, sieht so ein bisschen mau aus. Kann man das nicht auch dann verbinden?
Inwiefern?
Also das so. Die größten Talente im Arschschießen 2021 werden gefördert oder es werden zum DFB-Stützpunkt eingeladen oder irgendwie sowas.
Ja, oder? Also ich finde generell, man könnte da mal ein bisschen aufbrechen beim Fußball. Also mittlerweile ist es ja so super regelkonform mit den Videobeweisen, dass jeder Millimeter geprüft wird an Abseits.
Furchtbar. Ja.
Und da einfach mal wieder ein bisschen Action reinzubekommen, irgendwie so Sachen wie Arschschießen mit einführen.
Das finde ich nicht so schlecht, dass man statt Elfmeterschießen gibt es einfach Arschschießen.
Zum Beispiel, ja.
Ja, das finde ich super.
Naja.
Vielleicht in Katar.
Was ist denn deine Einschätzung als Profi?
Ich glaube, wir verlieren 2-1.
Oh,
oder wir haben, wenn die Folge rauskommt, 2-1 verloren, glaube ich.
Bin ich gar nicht so weit weg. Dann mal gucken. Das war WM-Experte?
EM-Experte.
Ja, natürlich, sorry, so dumm bin ich auch nicht. EM-Experte. Ich war mir wegen des Experte nicht sicher, wie die Rubrik hieß.
Genau. Naja. Ich wollte mit dir noch über ein Thema reden. Als ich da im Park spazieren war und vielleicht war er nicht verrückt, einfach den Menschen ohne T-Shirt gesehen habe, da ist mir was aufgefallen und zwar, da war eine relativ junge Frau, Mitte 20 vielleicht, an so einer Parkbank.
Ja, gesessen. Christian, zum letzten Mal, das ist deine verlobte Belly und du kannst nicht dauernd vergessen, dass ihr zusammen seid und wer sie ist.
Das, also eine mir fremde Frau saß da und ihr Mann saß ihr gegenüber. Und die Frau hatte ein Baby auf dem Arm und der Mann hatte vor sich ein Stativ mit dem Handy. Und die Frau hat die ganze Zeit in dieses Handy rein und ich habe nur den Satz gehört so, ihr fragt euch wahrscheinlich schon, wie es uns geht und dann sind wir weitergegangen. Das war eine Mutti-Bloggerin, glaube ich.
Ja, das ist eine Welt, in die ich mich noch nicht reinbegeben habe.
Ich auch, jetzt unfreiwillig.
Die ich nur immer mal wieder
bin
so am
Rande.
Ein
bisschen aufgetaucht, muss ich sagen.
Mitbekomme. Ja, hast du sie richtig reingefressen in die Blogs?
Als wir dann wieder zu Hause waren, habe ich mal geguckt, was da so gibt. Das ist ja Wahnsinn. Also da gibt es ja unfassbar viele Instagramerinnen, die ihre Kinder vermarkten.
Ja.
Das ist mega krass.
Ja, und ich finde es vor allem, also wer noch nie sein Kind irgendwie für süße Likes abgegriffen hat, werfe den ersten Stein, aber das ist halt eine andere Dimension.
Werfe das erste Herz.
Das ist halt eine andere Dimension, weil das wirklich darauf aufbaut, das auszuschlachten. Ich finde es immer so absurd, weil ich das, also das habe ich später mitbekommen, als Autor, der halt, unser Job ist ja auch, Erlebnisse aus dem echten Leben für den Beruf zu nutzen. Und sobald man das macht, habe ich für mich das Gefühl, oh, das gehört jetzt nicht mehr mir.
Ja,
also sobald ich hier eine Geschichte erzähle oder so, das macht zwar Spaß, das ist schön, man muss trotzdem abwägen, weil ich immer das Gefühl habe, sobald es draußen ist, sobald ich das irgendwo für verwurstet habe, ist es nicht mehr meins.
Genau.
Und
du teilst es halt immer.
Und das ist ja auch cool, das ist okay, aber man muss da schon überlegen, so, nee, der Moment, der gehört jetzt mir.
Ja.
Oder okay, der Moment, nee, den würde ich
gerne. Du wolltest teilen. Den Moment vorhin, als du mir den Ball zwischen die Beine gedonnert hast.
Den wollte ich gern privat halten für mich.
Für dich auch.
Diese Erinnerung gehört nur mir eigentlich. Nee, das ist mein Happy Place.
Die gehört schon auch mir,
die Erinnerung. Ja, aber bei dir ist es nicht der Happy Place.
Nein.
Und jetzt gehört sie allen Menschen, die uns hören. Und das ist voll okay. Aber ich finde es so verrückt, dass dieses Gefühl, das gehört jetzt nicht mehr mir, das auf die Beziehung zum Kind auszuweiten. Ich
meine, man muss ja fairerweise sagen, wir haben beide keine Kinder und keine Ahnung.
Das stimmt.
Aber ich fand das, was ich dann so auf Instagram-Seiten und so gesehen habe, schon krass. Also auch so die Kamera so ganz nah an die Gesichter und so gar nichts mehr verpixelt. Oder die Kinder werden zu eigenen Charaktern rangezogen und sind dann quasi so eigene Stars auf diesen Instagram-Accounts.
Ja, und wie gesagt, die Kinder gehören nicht mehr sich selber oder die Mutter, genau. Die gehören dann der Öffentlichkeit.
Ja, und die Kinder können es nicht selber entscheiden.
Ja, das ist ja der Deal, das muss ja nichts Schlechtes sein. Also auch Influencer oder Influencerinnen, die ihr Leben dann teilen und so, das ist halt der Deal.
Genau.
Aber das heißt dann auf der Kehrseite auch, das war ja bei Bibis Beauty Palace so, als sie schwanger wurde und sich irgendwie für 4 Tage abgemeldet hat, dass Leute dir geschrieben haben das ist, ja, wir wollen für Bilder vom Kind, wie kann das denn sein? Und man sagt doch auch der Familie
Bescheid. Wir sind eine Familie, genau.
Aber das stimmt ja, genau. Dieses Gefühl, das hat sie ja selber kultiviert.
Genau.
Und da kann ich auch verstehen, dass man als Konsument das Gefühl hat, Moment mal.
Aber die kann selber entscheiden. Und das Dreijährige kann es halt nicht selber entscheiden.
Genau, das ist der Unterschied, das finde ich auch. Und das dann, also die ersten Worte, die das Kind dann sagt, irgendwie lasst ein Kommi da, ist schon hart.
Ja, genau. Und ein Rabattcode. das sagt nicht Mama und Papa, das sagt den Rabattcode.
It's real, 20%.
Ja, das fand ich auf jeden Fall, da hat es mich ein bisschen gerissen,
ehrlich gesagt. Da finde ich auch komisch, dass der Jugendschutz nicht greift. Also,
ja, weil das per Fax gibt es halt diese Instagram-Stories nicht.
Stimmt. Ja, ja aber wer weiß, weil ich dann mein erstes Kind kriege und irgendwie, weiß ich nicht, Nokia an der Tür klopft, dann werde ich das Kind auch Nokia nennen und es in die Kamera halten und sagen, hier, mein Kind telefoniert, hört seine ersten Worte über Nokia-Handy. Vielleicht, aber jetzt so als Mitte-20-Jähriger kann ich von außen urteilen und sagen, ja, das finde ich auch super befremdlich und strange.
Ja.
Das kann aber, also wie gesagt, ich finde da die Verantwortung liegt da bei den Machern oder den Macherinnen. Ich kann Konsumenten voll verstehen.
Ich kann auch Konsumenten verstehen, ich konsumiere auch alles.
Ja, und auch da dann das Gefühl zu kultivieren, ja, das gehört jetzt mir, weil so ist es, das ist der Deal.
Ja.
Und deswegen, ja, keine Ahnung. Egal, wurde nochmal weird ernst am Ende?
Ja.
Aber dann lass uns doch jetzt mal die Formalitäten einleiten.
Und dann gehen wir Fußball spielen.
Und dann gehen wir nochmal richtig schön eine Runde Fußball
spielen. Ich habe nämlich noch eine Rechnung zu begleichen.
Hast du denn ein Highlight der Woche?
Ich habe ein Highlight der Woche.
Ich auch. Ich habe so einen Typen zwischen die Beine geschossen, den ich gar nicht leiden kann. Das war ein richtig geiles Gefühl.
Das war so schlimm. Ich habe gewimmert.
Na gut, dann mache ich die Formalitäten. Leute, folgt uns, wo man uns folgen kann. Instagram, Twitter, Facebook. Ich lasse bei Instagram vermehrt auch jetzt hier, werde ich versuchen, das Christoph Daum-Video, das ich noch im Kopf hatte, wo es um den Nagel geht, das werde ich recherchieren und posten.
Tu es.
Lasst uns gerne alle Herzen der Welt da. Wenn ihr Kinder habt, nötigt die auch.
Die müssen den Podcast hören, natürlich.
Zu liken.
Unbedingt.
Lasst einen netten Kommentar da, wir freuen uns immer sehr. Dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist eine Gartentruhe.
Was ist denn eine Gartentruhe?
Das ist also so eine Terrassenmöbeltruhe. und zwar bei uns auf der Terrasse, wir haben so, wenn wir irgendwie Decken draußen liegen haben oder auf den Terrassenstühlen die Polster oder so. Und das ist ja gerade so eine Jahreszeit in Köln, wo es 10 Minuten regnet, dann ist wieder Sonne, dann ist wieder 10 Minuten Regen. Und wir mussten die Sachen dann immer von draußen reintun und dann sah es im Wohnzimmer aus wie Sau.
Aber habt ihr nicht mittlerweile 30 Sonnenschirme,
die
draußen stehen?
Drei.
Ja, wirklich drei.
Drei
mein letzter Stand war 2.
Es sind jetzt 3. Die haben noch einen zusätzlichen Freund gekriegt, weil der eine wirklich so Schrott ist, dass ich den jetzt irgendwie ganz ans Eck gestellt habe und der ist auch offen. Und also der darf so, der ist wie der kleine Bruder, dem man den PlayStation-Controller den nicht angeschlossen gibt. Und jetzt habe ich eine Gartentruhe gekauft, wo man die Sachen einfach ganz schnell reinwerfen kann. Und jetzt ist es ordentlich im Wohnzimmer und nicht nur die ganzen Sachen liegen nicht mehr im Wohnzimmer rum, wenn es regnet.
Ja, das ist also quasi eine Mini-Abstellkammer.
Genau, es ist eine Mini-Abstellkammer.
Was mir auch erst später bewusst wurde, das ist so eins der erwachsenen Erkenntnisse, die man hat. Früher hat man sich irgendwie über Kinotickets zum Cruella-Film gefreut oder so. Jetzt machen mich Dinge an wie Abstellkammern oder so gut organisierte Küchen.
Ja.
Wie praktisch das ist, wenn eine Abstellkammer ist Gold wert.
Ja, wenn du dir eine Wohnung anguckst, gibt es doch irgendwie, wo kann ich die Waschmaschine hinstellen? So was ich früher mit Anfang 20
scheißegal war. Die hat eine richtig geile Abstellkammer.
Ja.
Es ist so wirklich so Sätze, die man unironisch sagt.
Aber ich bin auch jemand, der, ich lege gern Vorräte an und so.
Okay.
Also ich habe bei einem Werbepartner, den wir haben, habe ich ja schon erzählt, habe ich irgendwie so 30 Dosen Bohnen bestellt.
Ja.
Also so Prepper-mäßig.
Wobei ich das auch, das hatten wir früher auch so eine, nicht, also es gibt einmal die Abstellkammer, wie ich sie gerade habe, da kommt dann jeder Scheiß rein, wo ich nicht weiß, wo soll ich den sonst hinstellen. Also so Werkzeug, Staubsauger, generell eine Kiste mit allen möglichen Kack, alte Kartons, die man eigentlich längst hätte wegschmeißen müssen, die aber so schön aussehen und deswegen behält man sie noch. Und dann gibt es die Abstellkammer, die Vorratskammer.
Ja, die finde ich die beste.
Das finde ich geil. Das hat so ein Mittelalter-Feeling, so ein Speisekammer-Feeling. Ja. Hatte früher auch. Das war super.
Ja, und vor allem hat man irgendwie das Gefühl, wenn jetzt doch die Apokalypse losgeht, dann bin ich bin gefeit, Leute.
Ich kann Prepper voll nachvollziehen.
Komplett.
Es macht so Spaß, Dinge zu sammeln.
Ja, und dann so zu sortieren und nach Haltbarkeitsdatum und so. Ich finde das voll. Das finde ich hot. Das finde ich sexy. Sag mir deine Vorratskammer, die finde ich sexy.
Alles klar. Das war's mit gefühlte Fakten. Viel Glück beim nächsten Arschschießen. Ich hoffe, es geht schnell und kurz und schmerzlos vorbei. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.